Ja, ich möchte guten Morgen sagen. Ich möchte bitten, dass wir die Bibel aufschlagen, bitte. Hebräer Kapitel 3. Können wir die Bibeln, die hinten sind, austeilen, weil einige keine Bibel haben? Und wie Karl schon gesagt hat, ist es mir ein großes Anliegen, dass wir nicht das hören, was Andrew Page sagt, sondern dass wir das hören, was Gott sagt. Also bitte zeigt auf, wenn ihr ein neues Testament braucht. Ich hoffe, dass es nicht verständlich sein wird, die Predigt, wenn man den Text vor sich nicht hat. Hebräer Kapitel 3 ist der Text für heute. Geht das? Kann jeder mitschauen, bitte? Hebräer 3, Kapitel 3, die Verse 1 bis 6. Und bevor ich das vorlese, möchte ich beten. Herr, danke, dass wir dein Wort in unseren Händen haben. Bitte nimm du unser Leben in deine Hände und sprich du in unser Leben hinein. Und gib jedem Einzelnen von uns genau das, was er sie braucht, bitte. Wir beten im Namen Jesu. Amen. Hebräer Kapitel 3, Vers 1. Daher, heilige Brüder, Teilhaber der himmlischen Berufung, betrachtet den Apostel und Hohenpriester unseres Bekenntnisses, Jesus, der treu ist dem, der ihn dazu gemacht hat, wie auch Mose in seinem ganzen Hause. Denn er ist größerer Herrlichkeit gewürdigt worden als Mose, insofern größere Ehre als das Haus, der hat, der es erbaut hat. Denn jedes Haus wird von jemand erbaut, der aber alles erbaut hat, ist Gott. Und Mose war zwar in seinem ganzen Hause als Diener treu, zum Zeugnis von dem, was verkündigt werden sollte. Christus aber als Sohn über sein Haus. Sein Haus sind wir, wenn wir die Freimütigkeit und den Ruhm der Hoffnung bis zum Ende standhaft festhalten. Ich halte es nicht mehr aus. Wann hast du das letzte Mal diesen Satz gesagt oder gedacht? Ich halte es nicht mehr aus. Ich meine jetzt nicht mehr in der Arbeit, sondern oder in der Familie. Wann hast du das letzte Mal gedacht, ich halte es nicht mehr aus als Christ? Bitte? Oh, danke. Vielleicht können wir nachher darüber reden. Also, ich halte das nicht mehr aus. Wie oft hast du das Gefühl, es ist einfach zu anstrengend, als Christ zu leben? Es ist anstrengend. Und manchmal hat man das Gefühl, ich gebe auf. Das war genau das Problem der ersten Leser vom Hebräerbrief. Sie haben manchmal das Gefühl gehabt, wir wollen aufgeben. Das heißt, wenn du manchmal dieses Gefühl hast, hast du mit den ersten Lesern von diesem Brief sehr viel gemeinsam. Manchmal will ich aufgeben. Manchmal denke ich mir, es ist zu anstrengend, Jesus nachzufolgen. Die ersten Leser von diesem Brief waren Juden und die sind Christen geworden. Sie haben angefangen zu verstehen, was das Kreuz Christi bedeutet. Sie haben gesagt, das war für uns, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist. Sie sind Christen geworden, aber es war so anstrengend. Es gab Verfolgung, es gab Druck, es hat manchmal wehgetan, als Christen zu leben. Und sie waren in Gefahr, wegzudriften von Jesus. Sie waren in Gefahr, zurück zur alten Religion zu gehen. Sie waren in Gefahr, Jesus loszulassen und wieder mit dem alten Leben anzufangen. Und der Autor von diesem Brief, er schreibt in diesen Versen hier, Kapitel 3, 1 bis 6, drei Lösungen, drei Dinge, die diesen Leuten helfen können, nicht wegzudriften. Diese drei Lösungen da werden den ersten Lesern helfen, weiterzumachen mit Jesus und nicht aufzugeben. Und das bedeutet, das ist sehr relevant für uns. Wenn du Christ bist und manchmal denkst, boah, ich will nicht mehr, dann sind diese Lösungen genau für dich. Es ist genau das, was wir brauchen, damit wir weitermachen mit Jesus und damit wir nicht aufgeben. Ich habe einmal die Entscheidung getroffen, aufzuhören als Christ. Ich habe nicht Bibel gelesen, ich habe nicht gebetet, ich bin nicht in den Gottesdienst gegangen. Ich wollte einfach aufgeben. Der Herr hat mich nicht losgelassen, er ist mir nachgegangen. Es war eine sehr unangenehme Zeit, weil er mich verfolgt hat. Aber ich bin so froh, dass er seine Kinder nicht loslässt. Aber ich brauche diese Lösungen und wir brauchen sie alle. Bevor wir die Lösungen anschauen aber, müssen wir im Klaren darüber sein, für welche Leute die Lösungen sind. Sie sind für Christen. Bitte schau Vers 1 an. Daher, heilige Brüder, Teilhabe der himmlischen Berufung. Das ist eine Beschreibung von Christen. Zunächst einmal heilige Geschwister. Wir sind Geschwister, Christen. Gott ist unser Vater geworden, weil wir Jesus kennengelernt haben. Wir sind in der Familie Gottes. Wir sind Geschwister und wir sind heilig. Heilig bedeutet nicht, dass wir perfekt sind. Es bedeutet, dass wir abgesondert sind für Gott. Wir sind Gottes Eigentum geworden. Ein Christ ist jemand, der weiß, Gott ist mein Vater, diese Christen sind meine Geschwister und ich bin Gottes Eigentum durch Jesus. Und es geht weiter in Vers 1. Wir sind Teilhaber der himmlischen Berufung. Ich mag diese Beschreibung. Wir sind Teilhaber der himmlischen Berufung. Das heißt, Gott hat die Initiative ergriffen, als ich Christ geworden bin. Er hat mich berufen. Gott war nicht überrascht, als du Christ geworden bist. Er hat nicht gesagt, mach sowas. Sie ist Christ geworden. Gabriel, schau her. Nein, er hat dich berufen. Er war schon am Wirken in deinem Leben. Wir sind Teilhaber der himmlischen Berufung. Und die himmlische Berufung ist eine Berufung vom Himmel und eine Berufung zum Himmel. Gott hat uns berufen vom Himmel und er beruft uns und eines Tages werden wir nach Hause gehen und zum Himmel kommen. Das ist ein Christ. Heilige Geschwister sind wir, Teilhaber der himmlischen Berufung. Weißt du das, dass du Christ bist? Vertraust du auf Jesus, dann sind diese drei Lösungen genau die richtigen für dich, damit du nicht locker lässt, damit du weitermachst, damit wir weitermachen mit Jesus. Willst du das? Wenn du weitermachen willst mit Jesus, dann werden diese Lösungen so wichtig sein für dich. Schau mal die erste Lösung an. In Vers 1, erstens, wir sollten betrachten. Wir sollten betrachten. Ich lese Vers 1 vor. Daher, heilige Geschwister, Teilhabe der himmlischen Berufung, betrachtet den Apostel und hohen Priester unseres Bekenntnisses, Jesus. Das ist die erste Lösung. Wir sollten betrachten. In einigen Übersetzungen steht nur schauen, aber das Richtige ist sicher betrachten. Es ist mehr als nur kurz schauen, es ist betrachten. Und wir sollten, das heißt, wir sollten uns auf Jesus konzentrieren. Wir sollten Jesus anschauen, wir sollten uns Gedanken machen über Jesus. Und der Autor will sagen, wenn wir uns Gedanken machen über Jesus, dann werden wir nicht wegdriften, dann werden wir nicht lau werden in unserem Glauben. Und der Autor sagt uns etwas über Jesus in Vers 1, oder? Er sagt zwei Dinge. Er sagt, Jesus ist der Apostel und Jesus ist der hohe Priester. Vielleicht kommt es uns ein bisschen seltsam vor, dass Jesus als Apostel erwähnt, beschrieben wird. Jesus hat 12 Apostel gehabt, oder? Und er hat sie ausgesandt. Das ist die Bedeutung von dem Wort Apostel. Er hat die 12 Apostel ausgesandt. Aber der Autor sagt hier, dass Jesus der Apostel ist, weil Gott, der Vater, Jesus in unsere Welt gesandt hat. Jesus ist gekommen, um uns zu sagen und zu zeigen, wie Gott ist. Er ist der Apostel. Aber nicht nur das, er ist auch der hohe Priester. Im Alten Testament hat der hohe Priester das Volk Gottes in der Gegenwart Gottes vertreten. Er hat ein Opfer gebracht, oder? Der hohe Priester hat ein Opfer gebracht, damit die Menschen versöhnt mit Gott werden konnten. Und jetzt sagt der Autor von diesem Brief, und das ist so toll, Jesus ist Apostel und hoher Priester. Als Apostel bringt Jesus Gott zu uns. Als hoher Priester bringt Jesus uns zu Gott. Denkt darüber nach, das ist eine gewaltige Kombination. Als Apostel bringt Jesus Gott zu uns, als hoher Priester bringt Jesus uns zu Gott. Wir Menschen, wir brauchen zwei Dinge. Wir brauchen Offenbarung und Versöhnung. Wir brauchen eine Offenbarung. Wir müssen wissen, herausfinden, wie Gott ist. Als Apostel bringt Jesus uns diese Offenbarung. Aber wir brauchen auch Versöhnung, Vergebung. Und als hoher Priester bringt uns Jesus die Versöhnung, weil er ein Opfer bringt, und zwar sich selbst. Also ich bin sehr begeistert, wenn ich über diese Kombination nachdenke. Jesus ist Apostel und hoher Priester. Das ist genial. Das ist genau das, was jeder Mensch braucht. Und der Autor von diesem Brief sagt, betrachtet diesen Jesus. Mach dir Gedanken über diesen Jesus. Mach dir Gedanken darüber, dass Jesus Apostel ist und hoher Priester ist. Und wir sollten diesen Jesus betrachten. Und wenn wir das machen, werden wir nicht wegdriften. Werden wir nicht kalt werden in unserem Glauben. Wir werden nicht aufgeben. Als ich Mitte 20 war, ich bin jetzt ein bisschen älter inzwischen, als ich Mitte 20 war, habe ich mich verliebt in Rosemary. Rosemary war Engländerin, war wunderschön und sie hat eine sehr positive Eigenschaft gehabt. Sie hat auch mich geliebt. Erstaunlich, gell? Und ich war sehr begeistert von ihr und ich glaube, sie war sehr begeistert von mir. Und ich habe in London gearbeitet oder in Südengland und sie hat in Mittelengland gearbeitet. Das heißt, wir haben uns oft nicht so oft gesehen. Und ich habe immer ein Foto von Rosemary mitgehabt. Und manchmal, wenn ich allein war, als ich allein war und ein bisschen einsam war, habe ich mir gedacht, ich schaue mir das Foto von Rosemary an. Aber ich habe das nicht so gemacht. Ich habe es natürlich so gemacht. Das ist das Wort hier in Vers 1. Nicht kurz hinschauen, sondern betrachten. Betrachten. Der Autor sagt, wenn du wirklich weitermachen willst mit Jesus, musst du lernen, Jesus zu betrachten. Ständig an ihn zu denken, immer wieder an ihn zu denken. Er bringt Gott zu uns, er ist der Apostel. Er bringt uns zu Gott, er ist der hohe Priester. Bitte, Andrew, wie kann ich Jesus betrachten? Ich habe kein Foto. Jesus ist nicht Rosemary, oder? Du hast kein Foto, aber du hast ein Buch. Und wenn du in diesem Buch liest, kannst du Jesus betrachten. Nicht nur stille Zeit oder was immer, sondern auch während des Tages. Du kannst mit Jesus reden. Du kannst ihm Danke sagen, dass er der Apostel und der hohe Priester ist. Du kannst Jesus betrachten. Oder du könntest dir Gedanken machen, du bist auf der Straße, du bist allein und du gehst auf der Straße und du könntest über einen Teil der Bibel nachdenken. Du könntest einen Teil des Markus-Evangeliums auswendig lernen und Jesus besser kennenlernen dadurch. So können wir Jesus betrachten. Und wenn wir Jesus betrachten, werden wir nicht müde werden sein in unserem Christsein. Und manchmal sind wir müde, oder? Manchmal würden wir gerne aufgeben. Manchmal sitzen wir im Gottesdienst sogar. Wir sind im Gottesdienst dabei, aber innerlich sind wir weit weg. Mir geht es auch so manchmal. Aber ich möchte, dass das nicht so ist. Ich möchte neu anfangen. Ich möchte neu die Entscheidung treffen, Jesus zu betrachten. Übrigens, du kannst das in diesem Augenblick machen. Während du mir zuhörst und während du in der Bibel liest, kannst du mit Jesus reden und ihm danken, dass er der Apostel und der hohe Priester ist. Das ist spannend. Weil du Christ bist, weil eine Freundschaft da ist zwischen dir und Jesus. Vielleicht bin ich der Einzige in diesem Raum, der von dieser Idee begeistert ist. Aber ich bleibe trotzdem begeistert. Und ich denke, einige Leute hier lassen sich von Gottes Wort anstecken. Wir sollten betrachten. Das ist die erste Lösung. Die zweite Lösung in den Versen 2 bis 6, wir sollten vergleichen. Wir sollten vergleichen. Und der Autor sagt jetzt Folgendes. Er sagt, ihr seid begeistert von Mose. Das waren die ersten Leser von diesem Buch, weil sie Judenchristen waren. Aber wenn ihr Jesus und Mose miteinander vergleicht, werdet ihr nie zurück zu Mose gehen wollen. Weil Jesus so viel besser ist als Mose. Vers 2. Jesus ist treu dem, der ihn dazu gemacht hat, wie auch Mose in seinem ganzen Hause. Vers 2 ist ein großes Kompliment an Mose, wenn du das genauer anschaust. Es heißt da in Vers 2, dass Mose ganz treu war. Es ist ein Kompliment. Ich finde es sehr interessant. Der Autor sagt, Mose ist wirklich ein Vorbild. Er hätte das ganz anders schreiben können. Er hätte sagen können, ihr wollt zu Mose zurück? Ha, ich erzähle euch einiges über die Fehler, die Mose gemacht hat. Aber dann hätten die Leser nicht mehr weitergelesen, oder? Er beleidigt Mose, wir wollen nicht lesen. Nein, er sagt, Mose war in vieler Hinsicht ein Vorbild. Er war treu. Aber vergleichen wir ihn mit Jesus, und ihr werdet sehen, dass Jesus viel, viel besser ist. Und die Verse 2 bis 5 sind ein Vergleich zwischen Mose und Jesus. Ich mache das sehr schnell, weil das nicht unser Problem ist. Es ist keiner da heute, der überlegt, ob er zu Mose geht oder ob er Jude wird. Wahrscheinlich. Aber ganz schnell die Vergleiche. Bitte schaut den Text an. Vergleich Nummer 1. Mose war, Vers 5, Jesus ist, Vers 2. Vers 5, Mose war ein Diener. Und Vers 2, Jesus ist treu, der ihn gemacht hat. Vergleich Nummer 2, Mose war nur ein Mensch, ein normaler Mensch. Jesus ist der Messias. Schau Vers 6 an, bitte. Steht am Anfang von Vers 6, Christus. Und das bedeutet Messias. Jesus war der Messias. Vergleich Nummer 3, Mose war ein Diener. Jesus ist der Sohn. Schau Vers 5 an. Mose war zwar in seinem ganzen Hause als Diener treu, aber in Vers 6 steht, Jesus ist der Sohn, viel größer als der Diener. Vergleich Nummer 4, Mose war ein Teil des Hauses Gottes, das bedeutet ein Teil des Volkes Gottes. Vers 5, Mose war zwar in seinem ganzen Hause treu, das heißt, er war ein Teil des Volkes Gottes, er war im Haus. Aber schau Vers 6 an, Christus als Sohn über sein Haus. Über das Haus. Jesus war nicht ein Teil des Volkes Gottes, er steht über das Volk Gottes. Er ist der Herr. Vergleich Nummer 5, Mose war die Vorbereitung, Jesus ist die Erfüllung. Das ist die zweite Hälfte von Vers 5. Mose war da zum Zeugnis von dem, was verkündigt werden sollte. Mit anderen Worten, Mose hat auf Jesus die Vorbereitung gemacht für Jesus. Er hat auf Jesus hingewiesen. Mose war nur die Vorbereitung. Und Vergleich Nummer 6, Mose war nur ein Mensch, Jesus aber ist Gott. Schau die Verse 3 und 4 genauer an mit mir bitte. Vers 3. Denn Jesus ist größerer Herrlichkeit gewürdigt worden als Mose, insofern größere Ehre als das Haus, der hat, der es erbaut hat. Denn jedes Haus wird von jemand erbaut, der aber alles erbaut hat, ist Gott. Wenn du Vers 3 ganz genau anschaust, siehst du, Jesus hat das Volk Gottes gebaut. Aber Vers 4 sagt, dass Gott alles baut. Vers 3, Jesus baut das Volk Gottes, aber Vers 4, Gott baut alles. Ist das ein Fehler? Nein, nein. Der Autor will sagen, Jesus Christus ist Gott. Er ist Gott selber, der als Mensch in diese Welt gekommen ist. Und jetzt sagt der Autor, vergleicht Jesus und Mose und ihr werdet nie zu Mose zurückgehen. Wie ich schon gesagt habe, das ist nicht für uns ein Problem. Das ist nicht für uns eine Versuchung, dass wir zu Mose gehen. Aber es gibt andere Dinge in unserem Leben, die uns sehr leicht wichtiger werden können als Jesus. Und wenn du ehrlich bist, weißt du, dass das stimmt. Es gibt Dinge, die uns ablenken können, wegziehen können von Jesus, oder? Manchmal ist es die alte Religion. Manchmal ist es eine Beziehung. Manchmal ist es ein Wunsch. Manchmal kann es sogar etwas sein, was wir für Gott machen. Auch das kann manchmal uns wichtiger werden als Jesus. Oder was immer das ist, sollten wir das mit Jesus vergleichen. Und dann werden wir nie wegdriften können von Jesus, weil Jesus so großartig ist. Also ich hoffe, dass der Heilige Geist jetzt zu uns redet. Ich hoffe, dass in einigen von uns ein Gedanke da ist, ja, ich weiß, was das ist in meinem Leben, was die Gefahr ist in meinem Leben, was das ist in meinem Leben, was manchmal mir wichtiger werden kann als Jesus. Eine Beziehung, ein Wunsch, eine Sünde, eine Gewohnheit. Und da muss ich aufpassen. Vergleichen wir diese Sache mit Jesus, und wir werden nie von Jesus wegdriften. Das waren schon die ersten zwei Lösungen. Es kommt noch eine Lösung. Wir sollten betrachten, wir sollten vergleichen, und die dritte Lösung ist in Vers 6, wir sollten festhalten. Ich lese das vor. Vers 6, sein Haus sind wir, wenn wir die Freimütigkeit und den Ruhm der Hoffnung bis zum Ende standhaft festhalten. Wir sollten festhalten, und zwar zwei Dinge, in meiner Übersetzung die Freimütigkeit und den Ruhm der Hoffnung. Was bedeutet Freimütigkeit? Das kann ich erklären, was Freimütigkeit ist. Könnt ihr ein bisschen weiter blättern zu Kapitel 10? Das ist nicht zu anstrengend. Kapitel 10, Vers 19 im Hebräerbrief, dann werden wir sehen, was Freimütigkeit ist. Kapitel 10, Vers 19. Dieses Wort wird hier verwendet. Da wir nun, Geschwister, durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum, den er uns eröffnet hat, dass einen neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch, und einen großen Priester über das Haus Gottes, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in voller Gewissheit des Glaubens. Vielleicht ist das leichter zu verstehen in deiner Übersetzung. Letztlich bedeutet das Folgendes. Freimütigkeit ist die Gewissheit, ich habe das Recht, in die Gegenwart Gottes zu gehen, weil Jesus für mich gestorben ist. Ich muss nicht betteln, ich muss nicht fragen, ich habe das Recht, in die Gegenwart Gottes zu gehen, weil Jesus mein Retter ist, weil Jesus für meine Schuld gestorben ist. Das ist die Freimütigkeit. Und wir sollten diese Freimütigkeit festhalten, das genießen, dass wir das Recht haben, in die Gegenwart Gottes zu gehen. Und wir haben das Recht, in die Gegenwart Gottes zu gehen, nicht weil wir was geleistet hätten, nicht weil wir brav wären, sondern weil Jesus am Kreuz für uns gestorben ist. Das ist gewaltig. Das ist das Allerschönste. Ich kann in Gottes Gegenwart, in die Gegenwart Gottes gehen, ohne Angst, weil Jesus für meine Schuld schon gestorben ist. Wir dürfen sicher sein. Wir dürfen zuversichtlich sein. Nehmen wir an, ich fahre bald nach England. Und wie jeder Engländer habe ich natürlich eine große Liebe zur Königin. Ihr lacht schon. Aber nehmen wir an, ich habe eine große Liebe zur Königin und ich denke, es wäre super, die Königin zu besuchen einmal. Und ich gehe zu Buckingham Palace und irgendjemand steht an der Tür und ich sage, ich möchte bitte zur Königin. Und er sagt, verdufte. Aber nehmen wir an, Prinz Charles will zur Königin und er kommt zu Buckingham Palace, er muss nicht einmal fragen. Er hat das Recht, in die Gegenwart der Königin zu kommen, weil er ihr Kind ist. Wir haben das Recht, in die Gegenwart Gottes zu kommen, weil wir durch Jesus Kinder Gottes geworden sind. Ist das genial oder ist das genial? Stimmt. Es ist genial. Wir haben das Recht. Wir dürfen sicher sein. Das ist nicht Arroganz, wenn ich sage, ich habe das Recht. Es ist nicht, dass ich sage, ich bin gut genug. Es ist, dass ich sage, Jesus hat alles für mich getan. Es ist erledigt. Ich habe das Recht, in die Gegenwart Gottes zu gehen. Und das Zweite, was wir fast festhalten sollten in Vers 6, ist die Hoffnung. Und diese Hoffnung ist die Hoffnung, dass Gott uns eines Tages nach Hause bringen wird. Wir sind Teilhaber der himmlischen Berufung. Eines Tages werde ich sicher im Himmel sein. Und ich soll diese Hoffnung festhalten. Freimütigkeit und Hoffnung. Und diese zwei Dinge, wenn wir sie festhalten, die werden uns helfen, weiterzugehen mit Jesus. Und wir werden wachsen als Christen und vielleicht werden wir es sogar genießen, Christen zu sein. Das wäre toll, oder? Das immer mehr zu genießen, dass wir Kinder Gottes sind. Zwei Christen beten. Es ist immer interessant, wie Christen beten. Aber hören wir zu, wie diese zwei Christen beten. Der erste Christ betet so. Vater, ich bitte dich, kannst du mich hören? Also, kannst du mich annehmen? Ich meine, ich glaube schon, dass Jesus für meine Schuld gestorben ist. Aber kannst du mich akzeptieren? Darf ich kommen? Kannst du mich lieben, Herr? Der zweite Christ betet so. Vater, danke, dass ich das Recht habe, in deine Gegenwart zu kommen, weil Jesus für mich gestorben ist. Danke, dass ich ohne Angst vor dir stehen kann, wegen Jesus. Was ist der Unterschied zwischen den zwei Christen? Der zweite Christ ist nicht geretteter als der erste. Sie sind beide gerettet, weil sie beide auf Jesus vertrauen. Aber welcher der Christen ist glücklicher? Welcher der Christen genießt es mehr, Christ zu sein? Ekloa. Ja, der Zweite. Weil er die Freimütigkeit festhält, oder? Weil er sagt, wegen Jesus habe ich das Recht, da zu sein. Halleluja! Und der Autor sagt hier, wenn du weitermachen willst als Christ, wenn du nicht wegdriften willst, wenn du nicht kalt werden willst, dann ist es wichtig, diese Freimütigkeit und diese Hoffnung festzuhalten. Und ich stelle die Frage, machst du das bewusst? Ich meine, wenn ich lauschen würde, wenn du betest, allein zu Hause, was würde ich hören? Würde ich eher hören, ja, Herr, kannst du mich, ich meine, kannst du mich, es wäre, ich meine, ich will, darf ich, ist es, oder höre ich, danke, dass ich das Recht habe, hier zu sein, dass du mich willkommen heißt, wegen Jesus. Ich habe einen Vorschlag, du könntest diese Lösung heute und in der kommenden Woche einsetzen, indem du bewusst die Freimütigkeit festhältst, dass du sagst, Herr, danke, dass ich das Recht habe, hier zu sein. Wir sollten festhalten. Das waren die drei Lösungen. Wir sollten betrachten, wir sollten vergleichen, wir sollten festhalten. Also gibt es etwas in deinem Leben, was dich manchmal wegzieht von Jesus? Hast du manchmal das Gefühl, ich kann nicht mehr, das ist zu anstrengend, als Christ zu leben? Dann möchte ich diese drei Lösungen vorschlagen, dass du sie einsetzt. Wir sollten betrachten, wir sollten vergleichen und wir sollten in Kapfenberg mit dem Bus fahren. Ich erkläre das. Ich war noch nie in dem Bus in Kapfenberg, aber wie die Busse in Innsbruck sind, sind sie auch in Kapfenberg, nehme ich an. Wenn du mit dem Bus fährst, ist das manchmal ziemlich gefährlich, besonders wenn du stehen musst. Es sind viele Leute da. Und der Bus fährt nach rechts, nach links und es ist ziemlich anstrengend. Und irgendwo an dem Fenster gibt es das Schild und es steht darauf, denken Sie an die Möglichkeit einer Notbremsung. Bitte festhalten. Und es ist genau das, was dieser Autor hier sagt. Notbremsungen gibt es dauernd in meinem Leben als Christ. Es gibt immer wieder Unfälle. Dann ist es wichtig, dass ich festhalte. Diese Freimütigkeit, dass ich das Recht habe, in Gottes Gegenwart zu sein. Also wir sollten festhalten in diesem Bus. Bis der Bus die Endstation erreicht und wir alle aussteigen und den sehen, der vor 2000 Jahren für uns am Kreuz gestorben ist. Und an dem Tag werden wir ihm gleich sein und nicht mehr sündigen. Aber bis zu dem Tag, Geschwister, wir sollten betrachten, wir sollten vergleichen, wir sollten festhalten. Mein Gebet ist, dass der Heilige Geist jetzt mit uns durch sein Wort geredet hat. Vielleicht ist eine dieser drei Lösungen besonders dran für dich heute. Und wir werden jetzt eine ganz kurze Gebetszeit machen in der Stille. Ich möchte bitten, dass jeder in der Stille betet. Und vielleicht gibt es eine dieser Lösungen und du möchtest mit dem Herrn darüber reden und sagen, Herr, hilf mir diese Woche, diese Lösung in die Praxis umzusetzen. Können wir das machen? Und dann werde ich abschließen. Beten wir. Also ich erinnere uns daran, was die drei Lösungen sind. Und dann eine kurze Zeit der Stille, wo jeder in der Stille im Herzen beten kann. Und dann schließe ich ab. Wir sollten betrachten, Jesus anschauen, Apostel, Hohepriester. Wir sollten vergleichen, wenn es etwas in unserem Leben gibt, was uns leicht wegziehen kann von Jesus. Und wir sollten festhalten. Wir haben das Recht, in Gottes Gegenwart zu sein. Beten wir in der Stille. Dieses Gebet wird jetzt sehr wichtig sein für die kommende Woche. Und dann werde ich abschließen. Herr Jesus, danke, dass du zu uns durch dein Wort sprichst. Und danke, dass du dieses Gebet, das wir jetzt gesprochen haben, im Herzen gehört hast. Herr, viele von uns haben eine Entscheidung neu getroffen. Wir wollen dich, Herr Jesus, betrachten diese Woche. Einige von uns kämpfen mit etwas in unserem Leben, was uns leicht wichtiger wird als Jesus. Hilf uns bitte, Jesus und diese Sache miteinander zu vergleichen. Und einige von uns haben die Entscheidung neu getroffen im Gebet, das zu genießen, dass wir das Recht haben, vor dir zu stehen. Herr Jesus, wir beten dich an und wir bitten dich,